So, der Sommer ist in der Schweiz angekommen und so auch unsere Episode 14.
Ja,
Ist das ein guter Anfang
das
gewesen?
ist brillant. Ich komme, wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir die Episode nicht allzu lang machen, weil sonst werden wir irgendwann in unserem Zimmer an dieser Hitze noch verdrücken. Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich. Der 14. Episode. Jetzt bin ich mal wieder dran. Ich habe jetzt wieder eine kleine Pause gehabt, aber ich habe auch mal wieder ein Thema mitgebracht. Und zwar wollte ich ein bisschen über, ich habe so ein paar Sachen mitgebracht. Es geht um Auto, eigentlich geht es einfach um Autos. Ziemlich grob gesagt. Und Autorennen. Ich weiß nicht, wenn wir schon dabei sind, Autorennen. Was ist so das, wenn ich jetzt das Stichwort Autorennen, was würde dir als erstes einfallen?
Ja, da fällt mir eigentlich, ich würde sagen, einige Sachen ein.
Mario Kart.
Ja, das ist etwas davon, ja. Mario Kart. Ich würde vielleicht auch an Go-Karts denken. Und natürlich Formel 1, Formel E und so weiter. Und ich meine, vielleicht auch so berühmte Rennstrecken, zum Beispiel der Nürnberger Ring. Ist das etwas, wo mir
Genau.
über die Sinn kommen? Ja, mal.
Ja, also du hast schon einige Sachen aufgezählt. Also ich meine, Formel 1 ist wahrscheinlich etwas, wo die meisten als erstes oder meisten als erstes in den Sinn kommt, weil ja, es ist so am prominentesten, wenn es so um Rennen, Autorennen geht. Nichts zumindest der Eindruck.
Ja, ich meine, wenn du Fernsehen schaust, kommt immer wieder Werbung, ja, am Wochenende der grosse Preis von wo auch immer.
Genau. Jetzt sind es in Frankreich, by the way. Morgen ist, also heute ist Samstag, wenn wir das aufnehmen. Morgen ist Sonntag, morgen wird das Rennen in Frankreich sein, der Grand Prix. Ja, und ich wollte jetzt eigentlich mit dem auch so ein bisschen anfangen, Formel 1. Also ich versuche mich dann so ein bisschen von Thema zu, also von Abschnitt zu Abschnitt zu hangeln, und ich fange mit Formel 1 mal so ein bisschen an. Einfach so ein paar Facts and Figures und dann vielleicht mal so ein bisschen ein paar Sachen, die das ein bisschen unterscheidet von anderen Rennevents, wo es so gibt und wo vielleicht auch nicht so mega bekannt sind, weil eben Formel 1 halt wirklich so ein bisschen so im Rampenlicht steht vor allem anderen. Ich meine, viele Leute zum Beispiel kennen Formel 1 und Formel E, sagt ihnen wahrscheinlich eher weniger etwas. Da habe ich dann noch so einen kleinen einen Annex eigentlich, wo es dann so ein bisschen um zukünftige Autotechnologie, also ja, vor allem elektrische Autotechnologie geht, aber das kommt dann am Schluss.
Ja.
Also Formel 1, weißt du, wie das ist so ein Saison, sagen wir mal, aufgebaut ist für Formel 1.
Ja, so grundsätzlich irgendwie. Also es gibt ja so die grossen Preise,
Genau,
also
das
die
ist nach wie vor
GPs.
so das Stichwort Grand Prix, genau.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es von denen gibt, das wirst du uns wahrscheinlich nachher noch sagen. Und bei jedem von diesen Grand Prix gibt es, glaube ich, so eins oder zwei Qualifyings und rennen dann.
Genau. Also es ist ja so, momentan sind es glaube ich, soweit ich weiß, 21 Grand Prix. Das Jahr ist alles ein bisschen anders, weil Corona und sind wieder Sachen abgesagt. Unter anderem in Australien wäre es eigentlich letzte Woche dann gewesen, dann haben sie das abgetauscht, dann wäre es auf die Türkei gegangen, jetzt sind sie dann nachher auch nicht mehr gegangen, weil eben Corona-Zeug und Geschichten. Aber es sind glaube ich, soweit ich weiß, eben 21, die eine Saison sozusagen ausmachen. Und das ist dann immer so ein Race-Weekend, wo aus 3 Tagen eigentlich besteht. Das ist Freitag, Samstag und Sonntag. Sonntag ist immer der Tag, wo das Rennen stattfindet. Samstag ist eigentlich Qualification Day. Also eben dort, wo dann rauskommt, es sind ja 20 Fahrer und dann kommt raus, wer auf welcher Position startet. Also wer weiter vorne ist und wer weiter hinten ist. Und am Freitag ist einfach noch vorher Training, Practice Sessions.
Ja.
Wie gesagt, es gibt 20 Drivers, 20 Fahrer, und die sind auf 10 Teams eigentlich aufgeteilt. Jedes Team beheimatet, sagen wir mal, 2 Fahrer. Das sind zum Teil recht grosse Namen, wie zum Beispiel Mercedes, AMG, die haben ihr F1-Team, die sind momentan recht, also schon seit ein paar Jahren, so recht am Dominieren. McLaren, Red Bull, und da gibt es aber andere, die nicht so mega bekannt sind unter den ja, Leute, die sich nicht mit dem so auseinandersetzen, keine Ahnung. Da gibt es Alpine, Alpha Tauri, Aston Martin ist wahrscheinlich noch eher bekannt, oder Haas zum Beispiel. Und wie man sich das natürlich halt auch so ein bisschen denken kann, die berühmteren Teams, die einen grösseren Namen haben und halt auch mehr Budget, sind dann meistens halt auch wieder vor, weil sie sich halt einfach mehr leisten können und besser, von der Mechanics her halt besser sind. Also von wegen all den Autos, die nachher auch schlussendlich stärker sind und gleichzeitig auch die besseren Drivers halt beheimatet sind. Aber ja.
Also würdest du sagen, dass ich... Also du hast jetzt gesagt, dass das eigentlich wichtig ist, dass man ein grosses Budget hat und auch bessere Mechaniker und so weiter.
Mhm.
Und aber auch, dass die Fahrer wichtig sind, dass die besseren Fahrer halt in den besseren Teams, sage ich mal, sind. Was würdest du sagen, was ist wichtiger? Ein gutes Auto zu haben oder einen guten Fahrer zu haben?
Also ich meine, ein gutes Auto fährt durch gute Runde, wenn der Fahrer das Auto bedienen kann, sagen wir mal. Und ich würde sagen, schlussendlich, also es ist noch schwierig, weil das Team funktioniert ja nur als Ganzes. Das heisst, der Fahrer und alle, die am Auto arbeiten und alle, die in der Pit-Crew sind, die dann eben das Auto Reifen wechseln und alles das Zeugs machen, da komme ich dann nachher nochmal drauf ein.
Ja.
Aber ich würde sagen, grundsätzlich so der Fahrer ist halt schon der, der dann ausmacht, ob das Team halt gewinnt oder nicht. Also vorwiegend ausmacht, ob das Team halt gewinnt oder nicht. Aber eben, man darf nicht unterschätzen, weil eben, man sieht halt meistens auf den Leaderboards Mercedes und Red Bull, die riesigen Namen, das sind halt dann trotzdem die, die am dominieren sind meistens, weil sie sich halt eben dann halt unter anderem mal die besseren Drivers können leisten. Sie können sich mehr leisten, Fahrer, zu unterhalten und beizubehalten und zu bewerben.
Mhm. Und wahrscheinlich ist es dann als, aus Fahrersicht auch attraktiver zu denen, Teams zu gehen,
also es ist aus
finanziellen Gründen.
Genau, also wenn man nicht mit solchen Teams angestellt wird, ist es natürlich um einiges besser, in der meisten Fällen für die Fahrer.
Noch eine Frage. Es hat ja mal das Schweizer Formel 1 Team gegeben, Sauber.
Mhm.
Gibt es die noch?
Sauber, sie fahren nicht mehr unter dem Namen Sauber, sondern Alfa Romeo. Ich bin jetzt zwar gar nicht ganz genau sicher, wie das die irgendwie fusioniert haben, aber Alfa Romeo ist immer, also ist jetzt sozusagen wie, glaube im Besitz von Sauber. Ich bin nicht ganz sicher, wie es funktioniert, aber die haben irgendwie, sind die zusammengelegt worden und du siehst immer noch, die haben immer noch ihren Hauptsitz in Hinwil, ist es, glaube ich. Die ist, glaube ich, immer noch offiziell ein Schweizer Team. Ich bin nicht ganz sicher, wie es jetzt genau ist, aber das heutige Sauber Team ist eigentlich Alfa Romeo, jawohl.
Okay.
Also ja, genau, es gibt Teams von überall von der Welt. Ich meine, es gibt eben amerikanische Teams wie Haas ist, glaube ich, ein amerikanisches Team. Ursprünglich Red Bull und McLaren Red Bull von Österreich, glaube ich. Und McLaren von Großbritannien und so weiter und so fort. Und Mercedes eben von Deutschland. Es gibt ganz viel und es gibt auch viele, die halt von früher, für Ferrari zum Beispiel, die kann man das eben nicht vergessen, ja, ein recht grosser Name. Aber ja, und dann hat man nachher eben mit 20 Fahrern von diesen 10 Teams ein Rennen, wo dann eben sozusagen am Wochenende dann entscheidet, der Grand Prix. Und dann bekommt man natürlich am Schluss von dem Rennen, welche dann die Leute auch entsprechend Punkte, je nachdem, von der Position sie abschließen. Und die Punkte werden dann nachher zusammengerechnet und das ergibt dann schlussendlich die Saison, der, der dann halt der Champion ist von dieser Saison, der am meisten Punkte hat, der am meisten gewonnen hat. Fährt an mit, glaube 25 Punkten sind es für den ersten Platz, dann sind es 18 für den zweiten Platz, 15 für den dritten Platz, 12 für den vierten Platz und so weiter bis und mit 10. Platz, dann bekommt noch ein Punkt und alles ohne dran gibt 0 Punkte.
Ah, okay, das ist aber noch harsch.
das kann man schon so sagen, ja.
Also es ist sehr wichtig, dass du, also ich sage mal, der erste bekommt wie überproportional viele Punkte im Vergleich zum siebten oder so.
Es ist ein recht grosser Unterschied, vor allem eben, also die Lücke also zwischen ersten und zweiten zu, die wird, das ist, und dann halt auch entsprechend zwischen ersten und siebten ist recht gross, das stimmt, ja. Aber ich meine eben, wenn man weiß, es gibt 21 Rennen in einer normalen Saison, das heisst, es kann sich recht schnell recht viel ändern. Wie zum Beispiel am letzten Wochenende, wo man momentan auf dem Championship auf dem ersten Platz ist, der Max Verstappen von Red Bull. Auf dem zweiten Platz der Lewis Hamilton von Mercedes, wo jetzt momentan recht knapp aneinander sind mit ihren Punkten. Und da kann sich es recht schnell halt auch in jegliche Richtungen ändern, wenn jetzt mal einer irgendwie nicht, also wenn jetzt einer ausscheidet im Rennen und keinen Punkt macht und der andere dann irgendwie auf dem ersten Platz ist, dann kann sich das halt recht schnell einen recht hohen Vorsprung halt. Aber ja.
Mhm.
Ja, das so grundsätzlich zum, wie es abläuft. Entschuldigung. Es gibt dann so also ein paar Sachen, wo ich jetzt noch ein bisschen darauf eingehe. Zum Beispiel, es ist ja, das hast du wahrscheinlich, das hast du sicher auch schon gesehen, aber dass sie sogenannte Pitstops mitmachen, also Boxenstopp. Dass die dann während dem Rennen halt, also das sind, die Rennen sind ja sehr lang, eben etwa eine Stunde lang zum Teil, manchmal auch noch länger, also meistens mehr als eine Stunde. Zum Beispiel in Monaco fahren sie 78 Runden am Stück, bis es fertig ist. Und ich meine, das ist ja enorm, also ja, so. Im Vergleich zu anderen, es gibt natürlich, schau, es gibt noch andere Championships von so Rennen mit anderen Autos und so, wo halt noch viel länger sind. Da gibt es so 24-Stunden-Rennen. Aber trotzdem, es ist ja, die Autos müssen zwischendrin halt irgendwie auch wie kurz gewartet werden. Und was in diesen Boxenstopps vor allem wichtig ist, ist, dass es neue Reifen gibt. Und früher haben sie noch betankt. Das gibt es jetzt aber nicht mehr seit ein paar Jahren, weil es vor allem ein Sicherheitsmanko war und sie dort die Regelung ein bisschen geändert haben, was Treibstoffverbrauch pro Rennen anbelangt.
Okay. Ich hab, früher habe ich noch nicht mehr Formel 1 geschaut und dann ist schon noch ein paar Bilder im Kopf, wie wir die Autos schon losgefahren sind mit dem Schlauch noch dran, nachher ist der Schlauch so ausgerissen.
Das ist, ja, das hat es auch ein paar Mal gegeben, dass dann eben, wenn sie zu früh released worden sind, sozusagen, und dann immer noch der Schlauch drin war, oder dass das nicht richtig connected hat, und dann jetzt mal eines, und ich weiß nicht genau, wann das war, aber hat's schlussendlich Benzin über das ganze Auto drüber gespritzt, und es hat natürlich irgendwann angebrannt, und das ist, hätte dann tendenziell recht fatal können ausgehen. Und das sind eben unter anderem so Sicherheitssachen, wo sie dann denken, ja, wir das jetzt mal, machen das jetzt mal nicht mehr so. Aber das Wichtigste von einem Boxenstopp ist eigentlich, dass es neue Reifen gibt. Und zum Thema Reifen, es gibt mindestens, ich glaube momentan sind es drei so Reifen-Compounds, also so, es gibt wie härtere und weichere Reifen. Und da kann man natürlich dann als Team entscheiden, ah ja, wir wechseln jetzt von der härteren auf die weicheren oder umgekehrt. Und es ist oft so, dass die weicheren Reifen sind, ist mir meistens schneller und hat mehr Grip. Aber sie gehen halt auch viel schneller, also sie werden viel schneller abgefahren als die härteren Reifen, die dafür ein bisschen weniger Grip geben und ein bisschen, ja, wie will ich es sagen, schwieriger sind zum Fahren, ist vielleicht nicht so der richtige Ausdruck, aber wenn du weißt, was ich meine, weil es einfach
Ja, kann ich
anders.
so einigermaßen
Ja.
vorstellen.
Und dann gibt es noch das Eis zwischendrin. Die nehmen so Farben. Es gibt die roten sind die weichen, die weißen sind die harten und dann gibt es gerade noch die gelben, das sind Intermediate Tires, wo so ein bisschen zwischendrin ist. Früher jetzt noch, also ich glaube, wie es ganz genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber es gibt noch mehr verschiedene Härte- und Weichegrade und dann halt verschiedene Farben. Aber ich glaube, das sind sie jetzt irgendwie reduziert, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann gibt es
Jetzt
auch
hat man
noch.
so einen Regenreifen.
Genau, das gibt es auch noch. Es gibt noch Regenreifen. Aber die kommen halt nur im Einsatz, wenn es regnet. Und die sehen aber auch einiges anders aus. Die haben wirklich ein Profil drauf. Das sieht man bei den normalen Reifen eigentlich. Verschnitte sehen eigentlich einfach flach aus. Und die anderen wirklich halt eben wie so Winterreifen. Da siehst du wirklich das Profil gut drin. Und das sind natürlich dann halt auch von der Performance her, sind auch das dann viel mehr eingeschränkt. Ja. Und man muss pro Rennen mindestens einmal in die Box und neue Reifen drauf tun. Man muss zwei verschiedene Reifensätze auf dem Auto haben, dass man
Okay.
das Rennen abschließen kann, sozusagen. Und dann liegt es natürlich am Team und am Fahrer, so ein bisschen strategisch zu entscheiden, wann macht es Sinn, mit welchen Reifen, wie zu fahren und wann in die Box zu fahren, weil man verliert natürlich halt auch entsprechend viel Zeit. Aber gleichzeitig, man muss ja bedenken, dass alle mal in die Box fahren und darum muss man sich so ein bisschen den Umständen entsprechend können anpassen.
Wie sehr entscheidet das der Fahrer im Gegensatz zum Team? Also wie fest kann der Fahrer mitreden, wenn es um so Reifenwechsel geht, so Strategie?
Also, ich würde jetzt mal behaupten, das sind beide so etwa gleich viel zu sagen. Ich meine, wenn jetzt der Fahrer meint, ah ja, ich kann so nicht weiterfahren oder ich wollte jetzt das nächste Mal den Reifen wechseln, weil er merkt, er ist der, der fährt und das Auto in der Hand, er merkt, ja, das geht nicht. Aber gleichzeitig, zum Beispiel gibt es auch ganz viele Sensoren und sonstige Überwachungen, wo das Team dann nachher eben remotely eigentlich das Auto vom Fahrer im Blick hat und dann sehen, ah, die Tires sind. Also die Reifen sind so fest schon abgefahren und wenn jetzt, dass du in die Box zurückkommst, also ich meine, es können beide eigentlich sagen, wenn du musst zurückfahren. Es gibt aber auch zum Beispiel, wenn du ein mechanisches Problem hast, dass sie dich zurückholen. Und dann sagen sie meistens dem Fahrer über das Radio, ah ja, weil sie halt viel mehr, viel besser im Blick haben, was sozusagen hinter den Kulissen, also unter dem Motor oben eigentlich sozusagen passiert, was der Fahrer vielleicht nicht gerade merkt. Mhm. Ja, also eben, es sind sehr viele Komponenten, die dazu spielen, dass man eben als Team so ein bisschen muss denken und arbeiten und halt eben auch kommunizieren und dann entscheiden. Was ist auch noch als, als Fahrer gibt es noch so ein paar kleine, ja, wie soll ich sagen, Sachen, die das Auto halt machen können. Es gibt zwei, also vor allem zwei Sachen, die ein bisschen rausstehen. Und zwar sogenannte DRS und KERS. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, es heisst nicht mehr KERS, es heisst, glaube ich, ERS mittlerweile. DRS ist eigentlich ein System, wo ein Heckflügel also den Spoiler ein bisschen aufklappen kann, dass mehr Luft kann schneller durchfließen kann, dass man eigentlich vor allem auf einer Geraden mehr Geschwindigkeit kann machen wegen dem Luftstrom, der halt besser durchgeleitet wird. Man hat natürlich halt auch ein bisschen weniger Downforce.
Ist es nicht so, dass du wie vorgehst, wo du das kannst
genau. Da gibt es so auf der Strecke, weil es also auf dem Racetrack gibt es so vorgegebene Orte, wo das DRS kann angewendet werden und der Fahrer muss das natürlich dann auch rechtzeitig erkennen und dann kann er das zu seinen Gunsten nutzen, zum Beispiel auf so lange Überholstrecken. Mhm. Und das KERS-System, das ist eigentlich wie eine grosse Elektrobatterie, wo ein Motor noch so einen extra Boost kann geben kann, wenn Fahrer. Die wird aufgeladen, unter anderem durch rekuperierendes Bremsen und kann dann eben halt auch, so wie der Fahrer das eigentlich selber entscheiden will, für Überholmanöver zum Beispiel gebraucht werden, dass es noch einen extra Boost gibt, oder wenn man überholt wird, dass man halt versucht, dem anderen, der dich versucht zu überholen, davon fährt. Mhm. Und das sind eben also zwei Sachen, die so ein bisschen mit reinspielen, ah ja, man muss entscheiden, wenn man das strategisch sinnvoll muss einsetzen, und wie. Mhm. Ja. Und ich, im Boxenstopp komme ich jetzt nochmal kurz darauf zurück. Vielleicht im Formel 1, es sind etwa 14 Mechaniker, also Leute, die in der Box dann am Auto gleichzeitig arbeiten. Da gibt's, es gibt immer zwei, die so vor und hinten das Auto so auf, wie sagen wir dem, so aufbocken, dass man halt den Reifen kann wechseln. Dann gibt es alle Leute, die halt den Reifen abnehmen, neue Reifen dran tun. Früher hat es eben noch die gegeben, die das Auto neu betankt, also neu, wo's Auto betankt haben. Und es können natürlich aber auch sonst Reparaturen passieren. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie der Frontflügel beschädigt ist, können sie den in der Box abnehmen und einen neuen dran tun, falls es nötig ist. Was natürlich halt schlussendlich mehr Zeit kostet, aber gleichzeitig dann nachher sich wieder positiv aufs Rennen auswirkt. Mhm. Ja. Und vielleicht zum da ein bisschen ausholen, es gibt ja noch ganz viele andere so Renn-Competitions, zum Beispiel NASCAR, das hast du ja vorher auch genannt. Mhm. Die haben auch, also eben viele so Rennen, wo man auf einer langen Strecke mit mehreren Runden halt fährt, gibt es dann eben so eine Box, wo nachher das Auto vor allem eben Treifen gewechselt wird und sonstige Sachen. Und eben bei NASCAR zum Beispiel ist es so, dass man, dort nicht 14 Leute hat, sondern nur 6, die am Auto arbeiten. Ja. Einfach so ein bisschen als Vergleich. Und dort werden auch meistens Treifen gewechselt. Das wird aber das Auto wird dort auch noch nachher betankt und es können sonstige Reparaturen noch passieren. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung. Es ist noch, es ist ein bisschen weniger, ich will es nicht sagen, so sophisticated, aber so ein bisschen, wenn man, es gibt so mega lustige Videos von so NASCAR-Autos, wo sie dann halt irgendwie so einen Unfall gehen, nennen sie so eine verbügelte Motorhaube, und die machen das dann nicht wie in Formel 1, dass sie so das Teil halt eigentlich abschrauben und ersetzen, sondern dass sie irgendwie einen Vorschlag haben, nehmen und die Motorhaube wieder ein bisschen gerade hauen.
Okay.
Dass es ein bisschen aerodynamischer ist. Ja. Also es gibt ganz verschiedene Sachen. Oder IndyCar zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du das?
Da haben wir jetzt gerade nichts. Das also sind, schon mal gehört, aber...
Ja, es ist so ein bisschen... also ja, es ist einfach auch so ein Renn-Championship mit anderen Restriktionen wie Formel 1. Es sind ähnlich aus, so die Autos, wie Formel 1-Autos, also nicht so wie NASCAR, aber sie fahren auch so die diesen oval grossen, runden Tracks wie NASCAR-Autos. Und haben auch, die haben zum Beispiel auch 6 Leute in der Box, wo sie am Auto arbeiten, und auch die Reifen wechseln, Benzin tanken und sonstige kleine Reparaturen vorne. Und die haben eben unter anderem auch die es gibt im NASCAR und in IndyCar gibt es die grossen, es sind so grosse ovale Tracks, wo so die Strasse nachher so auf der Seite in der Kurve wie so aufgebockt wird, dass man halt so dann in einem
so schräg.
Dass man so schräg fährt, genau. Und die haben aber auch so lange Tracks wie in Formel 1, wo es einfach so, also so Strassentracks wie Monaco zum Beispiel oder so Tracks wie jetzt eben in Frankreich an den Wochenenden, wo halt nur als Racetracks sind oder eben der Nürburgring zum Beispiel.
Ja, und Ding NASCAR, das ist halt nur auf diesen ovalen Strecken, oder?
Soweit ich weiß, ja. Ja.
Okay, aber was ich noch spannend finde, weil die NASCAR-Autos sind ja wahrscheinlich viel weniger komplex als so Formel 1 oder die IndyCar-Autos.
Mhm.
Aber trotzdem hat NASCAR 6 und IndyCar auch 6 Mechaniker.
Mhm.
Das ist noch echt das. Also ich schätze mal, auch die sind viel komplexer. Und dass sie trotzdem nur 6 sind.
Ja, also ich glaube, es hat nicht unbedingt damit zu tun, dass das Auto, also dass es, ja, weil das Auto komplexer ist, sondern einfach, weil halt Restriktionen anders sind. Sie sind ein kleineres Team, wo gleichzeitig, wo halt einfach mit anderen Mitteln am Auto arbeiten, sozusagen in der Box. Also ich weiß nicht, in Formel 1 geht es halt darum, ah ja, sie wenden so Stoppzeiten von, ich weiß nicht, Rekordwert sind halt so unter 2 Sekunden, alle 4 Reifen wechseln und das Auto schnell, so schnell wie möglich wieder rauslassen. Und zum Beispiel, also als Vergleich, ich meine eben, mit einem Formel 1 Auto bei den Reifen haben sie so eine grosse Schraube, die den Reifen anmacht. Und 3 Leute, die an den Reifen arbeiten, einer, der ihn abschraubt, ein anderer nimmt ihn weg, der dritte tut den neuen Reifen rein und dann kommt er mit der Schraube und macht ihn wieder an. Und das eben innerhalb etwa 2 Sekunden. Und bei NASCAR ist es so, dort sind es eben nur 6 Leute. Da gibt es einen mit einer, nein, ich glaube es sind zwei mit einer, mit einem Schraubzieher, also eben die sind so hydraulische Mega-Schraubziehermaschinen. Und die haben zum Beispiel nicht nur einen, so eine riesen Schraube im Rad, sondern sie haben 6. Das heisst, okay. Und der muss dann nachher sozusagen wie ums Auto rumrennen. Das heißt, sie haben einfach schlussendlich mehr Zeit, wo sie dann in der Box sind. Und wahrscheinlich halt auch, weil sie, ja, eben weil die Restriktionen halt auch anders sind. Dann haben sie gleichzeitig neben so, ist eben der, wo das Auto betankt. Und dann rennen die mit dem Schraubzieher und dann alle, zum Beispiel sind die nur, die sind ja zu zweit für 2 Räder jeweils. Einer schraubt es ab, ein anderer nimmt es weg und tut es neu hin. Schraubt es wieder an, rennt auf die andere Seite und dort das gleiche Spiel. Ja. Also, wie es genau zu dem gekommen ist und eben, dass es jetzt nur 6 Leute sind oder was das denn für einen technischen Hintergrund hat, das könnte ich dir jetzt nicht genau sagen, aber es geht glaube ich eben um die Restriktionen und wie sie wollen, dass das Rennen nachher stattfindet, dass es, ja, wie Teams müssen arbeiten. Macht das Sinn für dich?
Ja.
Okay. Ja, und jetzt vielleicht eben noch, das ist so wie eine Überleitung, weil ich auch noch ein bisschen über Formel E reden. Die haben früher auch mal noch Pitstops gehabt, aber die sind nicht so gewesen, dass sie irgendwie die Reifen wechseln oder sonstige Sachen, sondern die haben einfach ein neues Auto bekommen.
Aber was? Weil, haben Fahrer gewechselt?
Nein. Also Formel E, eben wie wir es nicht wissen, Formel E sind einfach, sehen ähnlich aus eigentlich die Autos wie so Formel 1 Autos, eben so möglichst ergonomisch so klein, ein Driver, die Räder gehen halt so aus dem Chassis so raus, und das sind einfach Elektroautos mit einer enorm starken Leistung von etwa 250 kW, also so umgerechnet etwa 330 PS und einem Topspeed von etwa 280 km/h. Und dort ist es so, dass es früher, halt, wo die Batteriekapazität noch nicht so gross war, unter anderem, haben sie einfach gesagt, ah ja, geht ein Pitstop. Und dort, weil sie halt nicht einfach Zeit haben, irgendwie das Auto aufzutanken innerhalb 2 Sekunden, weil das ein bisschen länger dauert mit Aufladen, bekommen sie einfach ein neues Auto, also haben sie einfach ein neues Auto bekommen. Das heisst, der Driver fährt in die Garage rein, steigt aus, in das andere Auto und saust wieder raus. Und die haben es, glaube ich, sogar eine Mindestzeit gehabt, wie lange der Stopp sein muss, dass es nicht irgendwie Unfälle oder so gibt.
Okay, ja, macht schon Sinn.
Und das sind sie aber jetzt eben abgeschafft. Ich weiß nicht genau wann, aber seit einer Zeitung, aber ein paar Jahre, wird das nicht mehr gemacht, weil einfach die Batteriekapazität eh genug gross ist. Und sie das halt ein bisschen von den Regeln so angepasst haben. Es geht halt auch so ums Batteriemanagement, das ich jetzt gerne erzählen werde. Ja. Vielleicht auch noch so ein bisschen Facts und Figures. Es sind nicht 20, sondern 22 Fahrer. Und es ist nicht ein 3-Tage-Event wie jetzt Freitag, Samstag, Sonntag im Formel 1, sondern es ist ein Tag, wo eigentlich Training, Qualifikation und Rennen stattfindet. Und Qualifikation ist so ein bisschen, läuft ein bisschen anders. Im Formel 1 ist es so, es sind eben die 20 Fahrer und die fahren halt ihre Runden. Es gibt so drei so Teil von der Qualifikation eigentlich, Q1, Q2 und Q3, wo dann halt jeweils die Leute ausscheiden und dann nachher so ihre Positionen zugewiesen bekommen, je nachdem, wer halt der schnellste Fahrer ist von diesen 20. Und im Formel E ist es so, dass es so vier Gruppen auf, dass die 22 Leute werden, Fahrer werden in vier Gruppen aufteilt, 5er- und 6er Gruppen, und jede Gruppe bekommt 6 Minuten Zeit, dass alle halt versuchen, ihre schnellste Runde zu fahren. Und dann gibt es so, alle ab Platz 7 und abwärts werden nach der ersten Qualifikationsrunde, das ist dann ihr fixer Platz, je nach Zeit, werden es halt eingeteilt. Und alle, die auf Platz 1 bis Platz 6 sind, werden nochmal separat Qualifikationsrunden fahren und dort zählt dann einfach ihre beste Runde und werden dann so eingeteilt. Und dann kommt dann das Rennen nachher. Dort ist es so, dass es nicht eine bestimmte Rundenanzahl gibt, jetzt wenn du in Monaco ist 78 Runden und dann ist es fertig, sondern du hast eine festgelegte Zeit, und zwar 45 Minuten, ich glaube, ist es in den meisten Fällen, plus eine Runde. Das heisst, es könnte, was weiß ich was, 20 Runden geben, und dann sind die 45 Minuten rum, und dann der, der dann nach diesen 45 Minuten als erstes über die Linie fährt, der fährt dann sozusagen die letzte Runde an, und dann zählt dann nach dem, ist dann nachher Schluss. Weißt du, was ich meine?
Okay, und nachher zählt auch, wie viele Runden du gemacht hast?
Es zählt einfach der, der dann halt am schnellsten seine, die abschließend eben in dem Fall 21 Runden gemacht hat. Der, der als erstes über die Linie fährt. Also sagen wir eben, der, der auf dem ersten Platz ist, ist irgendwo auf dem Racetrack, dann sind die 45 Minuten vorbei. Der, der dann als erstes eben über die Zielgerade fährt, läutet dann sozusagen die letzte Runde ein. Und nachdem wie viele Runden der halt gefahren ist, sagen wir, es sind 20 gewesen, dann fährt er nachher 21 Runden schlussendlich gefahren.
Ja, okay.
Aber das kannst du halt am Anfang des Rennens nicht wissen. Das heisst, es könnte theoretisch irgendwie 20 oder es könnte irgendwie noch 4 mehr Runden geben. Also 4 ist vielleicht ein bisschen viel, aber es könnte halt mehr Runden sein, als man vielleicht erwartet. Und darum kommt man wieder so ein bisschen auf das Thema zurück, was ich vorher kurz gesagt habe, wegen der Batterie. Es ist ein recht grosser Punkt, eben so ein bisschen das Batteriemanagement im Team und als Fahrer so ein bisschen im Auge zu behalten, weil eben man halt wissen muss, ah ja, tendenziell muss man dort, dann braucht man nachher mehr Strom, weil man eben 2 Runden mehr fährt. Und gleichzeitig muss man mit dem Power, den man halt braucht, dann nachher zum Fahren, muss man ein bisschen so umgehen, dass man nachher halt auch nicht irgendwie zu wenig Strom am Schluss im Rennen hat, oder ja. Und ja. Und da gibt es auch noch so, eben ich habe ja vorher von DRS und KS geredet, da gibt es auch so zwei so kleine Sachen, wo die Fahrer können nutzen können. Es funktioniert einfach ein bisschen anders, weil das halt nicht irgendwie, wenn so einen, unter anderem die Internet so einen grossen Heckspoiler, wo sie einfach aufklappen können, weil die Autos so aerodynamisch ein bisschen anders gebaut sind. Und weil sie halt nur mit Strom fahren, haben sie einfach zwei Stromsysteme, wo sie sozusagen können dazuschalten. Also die Maximalleistung von diesen Fahrzeug ist eben 250 Kilowatt. Und in einem normalen am Rennen werden nur etwa 200 Kilowatt von dem sozusagen gebraucht.
Okay.
Und mit diesen zwei Extrasystemen, da gibt es einen Fanboost und einen sogenannten Attack Mode. Kann man jeweils 25 Kilowatt dazuschalten, sozusagen für eine bestimmte Anzahl Sekunden.
Es klingt also schon fast wie in einem Game.
Ja, es ist schon. Ich meine, viele so Racing Games sind ja einfach so ein bisschen von der echten Welt inspiriert. Also ich nehme es an, das kommt vielleicht auch so ein bisschen von dem. Eben, und bei Scares und DRS, der sogenannte Fanboost, ist es so, dass nur 5 Fahrer den können benutzen. Und das wird am Anfang, weil es eben, das heisst Fanboost, das wird am Anfang von der Audience, also von den Zuschauern, wird das abgestimmt. Vor dem Rennen, welche 5 Drivers den Fanboost haben können. Und man kann ihn einmal im ganzen Rennen brauchen.
Ist aber noch lustig.
Ja, es ist noch witzig, eben, dass dann halt die externen Leute können entscheiden, wer der haben wird. Und es gibt dann eben für kurze Zeit 25 Kilowatt mehr Leistung für das Auto, was natürlich eben für Überholmanöver und so natürlich matchentscheidend sein kann. Und man kann, es kann eben einmal pro Rennen erst nach der 22 Minuten Marke gebraucht werden. Das heisst, das ist dann eben auch so ein bisschen, da muss man halt strategisch denken, ja, wo, wenn, wie macht es am meisten Sinn. Und dann gibt es den sogenannten Attack-Mode. Auch ein 25 Kilowatt Strom-Boost eigentlich. Und den können aber alle haben. Wird einfach ein bisschen anders aktiviert. Man kann nicht einfach sagen, ah ja, jetzt brauche ich den, sondern man muss auf einer Rennstrecke, gibt es ja meistens so Ideallinien. Und es gibt dann so designierte Spots, meistens sind es so, glaube ich, 2-3 pro Strecke, manchmal sind es auch weniger, ich glaube, es kann manchmal auch nur 1 sein, wo man ab der Ideallinie muss fahren, um den aktivieren. Das heisst, man macht wie so ein bisschen einen Umweg auf der Strecke, kann dann aber nachher so den Attack-Motor das anschalten.
Das ist dann wahrscheinlich einfach dafür, dass du, also wenn du zum Beispiel gerade direkt hinter einem Fahrer fährst,
ja,
dass du nachher so ein bisschen außen rumgehst.
Genau. Und
nachher bitte kannst du anschalten, damit du nachher vorbei kannst fahren.
Damit kannst du vorbei sausen, genau. Okay. Und das ist dann halt eben auch so ein bisschen, dann muss man überlegen, ja, wenn du machst, also wie musst du das strategisch anwenden. Und damit es für die Teams und für den Fahrer nicht zu einfach gestaltet wird, zu sagen, machen die das meistens so, die Rennveranstalter, dass sie erst kurz vor dem Rennen preisgeben, wo man die Attack-Modes kann auf der Strecke ist, sagen, wo die sind, wo man die kann einschalten kann. Weil sie halt wie wollen, dass das Team und der Fahrer so ein bisschen improvisieren und alles möglichst schnell, nicht, dass sie fast vorher so können, Strategien ausarbeiten. Das heisst, dann bekommt einfach kurz... Ja.
Ja, aber wie funktioniert das? Wie könnt ihr wissen, dass sie jetzt nicht auf die Ideallinie
sind? Ich denke, das ist ähnlich im DRS-System vom Formel 1. Das sind ja einfach so Zonen, wo dann halt das Auto mit den wenn die dort durchfahren, dann wird es wie freigeschaltet und dann kann man es aktivieren.
Okay.
Wie es genau, also eben so technisch, genau wie es genau funktioniert, könnte ich dir jetzt nicht sagen, aber ich gehe mal raus, dass es ähnlich ist eben Formel 1 beim DRS.
Vielleicht ist es auch einfach so, dass wir die Fahrer das theoretisch könnten immer einsetzen, aber wenn sie es halt irgendwo einsetzen, wo sie nicht dürfen, müssen sie halt einfach eine Strafe oder so machen.
Ja, das... Ja. Maybe. Ich glaube, es stellt mir ein bisschen unrealistisch vor, aber das kann schon sein. Ja. Auf jeden Fall. Eben. Und dort ist es eben so ein bisschen, eben, man will, dass das Team und der Fahrer so ein bisschen improvisieren und möglichst schnell so ein bisschen eben die Strategie ausarbeiten und dass man nicht zu viel kann vorausplanen. Das ist so ein bisschen ein Gimmick von Formel E. Und die zwei, der Modus, also Modi, der Fan-Mode und der Attack, Fan-Boost und Attack-Mode, Entschuldigung, können auch gleichzeitig gebraucht werden. Das heisst, du kannst deine Maximalleistung von 250 kW theoretisch komplett ausfahren, wenn du willst, die strategisch gleichzeitig einsetzen. Das heisst, man hat nicht nur 25 kW, sondern eben die zwei kombiniert 50 kW extra Stromboost beim Fahren. Und das ist vielleicht noch lustig, dass man sich als Zuschauer, wenn man sich wundert, ja, wie sehen wir denn überhaupt, ob die das brauchen oder nicht. Sie haben so einen sogenannten Halo, sagt man dem. Das ist um den Fahrer herum, wo der drin sitzt, haben die so einen Bogen. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, wenn du ein Formel 1 Auto angeschaut hast.
Ja.
Also das gibt es in Formel 1 und ich glaube Formel E auch seit etwa 3 Jahren jetzt mittlerweile. Weil das halt erheblich zur Sicherheit von der Fahrer beiträgt, wenn jetzt irgendwie sie einen Unfall haben, schützt das wie so ein bisschen den Kopf und alles vom Fahrer. Oder wenn jetzt irgendwie, ich kann nicht, ein Reifen oder so zu fliegen kommt zum Beispiel, wird das halt wie so ein bisschen ab. Schirmt das halt einfach recht viel. Aufprall von jeglicher Seite kann das schützen, dass der Fahrer nicht so mega exponiert ist.
Ja.
Und auf dem sogenannten Halo bei der Formel E-Auto setzt so einen Lichtstreifen und der leuchtet rot beim Attack-Mode und violett beim Fan-Boost. Und wenn beide gleichzeitig aktiviert, also dass man das als Außenstehender halt sieht, wenn die sie brauchen. Und wenn beide gleichzeitig gebraucht werden, dann ist es so ein abwechslungsweisen, also so ein Doppel-Lichtstreifen halt, so eben so rot-violett.
Okay.
Ja.
Ja, so, das klingt eigentlich noch spannend. Also ich stelle mir, also ich würde jetzt lieber Formula E als Formula 1
schauen. Es ist halt, ja.
Also einfach so ein bisschen nicht interaktiver, aber es passiert wie so ein bisschen mehr als einfach, ja, die Autos gehen einfach Runde für Runde rundherum. Mhm.
Also du hast, es stimmt schon, es tönt sehr in intriguing, aber ich finde es irgendwie noch schade, weil es ist trotzdem mega viel, also Zuschauer, es gibt viel weniger Zuschauer, die Formel E schauen als Formel 1 zum Beispiel. Mhm. Und das ist einfach eben, es gibt auch mega viele, die sich darüber lustig machen, weil sie sagen, ah, Formel E, das ist so, haha, es ist so, keine Ahnung, Knock-off Formel 1, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt, weil eben das Prinzip, wie sie Rennen mit der Zeit, und zu den Runden funktioniert, ist ganz anders als in Formel 1.
Ja.
Und wie das Team und der Fahrer zusammenarbeiten, ist auch ganz anders. Und das ist halt meistens auch ein bisschen kürzer und das sind wirklich interessante Rennen, wenn du so ein bisschen siehst, wie die eben ihre Ressourcen gezielt einsetzen.
Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass Leute lieber den Ton von irgendwelchen, ich weiß nicht, V8 Motoren hören, als das.
Mhm, das stimmt schon. Also das ist ja so ein bisschen, das ist gut, dass du das sagst, das bringt mich gleich zu meinem nächsten Tee. Also ja, das ist meine Überleitung. Nein, also es sind zwar vielleicht halt bemerkt, es sind heutzutage keine V8, sondern V6 Hybridmotoren. Aber
ja.
Ja, aber das stimmt schon. Das ist halt der Ton von einem Formel 1 Auto ist halt so unverkennbar und das ist halt wahrscheinlich auch so etwas. Mega viele machen sich darüber lustig, oh, die tönen wie Spielzeugautos, die Formel E Autos.
Sie tönen wirklich ziemlich lustig.
Sie tönen schon ziemlich lustig, ja. Vor allem, wenn sie langsam fahren. Aber ja, ich meine, es gibt aber auch Leute, die sich beschweren, dass die Formel 1 Autos immer blöder tönen, weil sie halt eben die Motoren anders machen, weil sie jetzt eben ZDV10 und V8 Motoren geben und es ist ja vor allem das mega hohe, laute Formel 1 Geräusch, halt, was du so kennst. So von der Schumacher-Ära zum Beispiel. Und jetzt mittlerweile ist es ein viel tieferes Motorengeräusch und es sind eben so V6 Hybridmotoren und da gibt es Leute, die sagen, ah, oh, es ist viel weniger cool als früher. Ja. Und ich meine, es hat auch schon oft so Debatten, ja, also so Diskussionen gegeben, ob Formel 1 tendenziell irgendwann mal auch komplett elektrisch sein wird, weil ja, ich meine, im heutigen Zeitalter macht man sich immer mehr Gedanken und es wird immer mehr wieder Dinge diskutiert, ja, man muss Ausstoß und Verbrennung von solchen Sachen vermindern und Formel 1 ist halt wirklich sehr, ja, wie sollte man sagen, es wird schon recht viel, es wird schon enorm viel Treibstoff verbraucht dort.
Mhm.
Und es hat wirklich, glaube ich, schon Diskussionen gegeben, dass sie, glaube ich, bis zu einer bestimmten Zeit, wenn sie komplett elektrische Formel 1 Autos machen. Ja. Und aber das bringt mich auch so ein bisschen zu meinem abschließenden Thema. Und zwar eigentlich einfach noch ganz kurz so ein bisschen über elektrische Autos grundsätzlich reden. Also okay. Oft hört man ja so, dass elektrische Autos vor allem von der Produktion her gar nicht mal unbedingt viel besser sind als Verbrennungsmotoren, also Autos mit Verbrennungsmotoren, weil Batterieherstellung ist so unökologisch vor allem wegen Lithium und wegen Kobalt, wo da überall muss abgebaut werden, dass einfach mega viele Leute sagen, ah ja, aber das lohnt sich ja eh nicht. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie schon mal etwas gehört oder hast du da irgendwie ein eigenes, wie sagt man, eine eigene Stellung, die du dazu beziehen würdest?
Ja, ich habe das sicher mitbekommen. Aber ich habe auch mal gesehen, dass es eine Studie gegeben hat, dass das eigentlich völliger Schwachsinn sei. Eigentlich eben Batterien, weil das so umweltunfreundlich ist, Produktion.
Mhm.
Aber da habe ich mich da ein bisschen eingelesen und habe gesehen, dass die Studie ist in irgendeinem Land gemacht worden, wo Kohle irgendwie mega viel ausmacht vom Strom.
Mhm.
Ich glaube sogar Deutschland, ich bin nicht mehr sicher.
Mhm.
Und das halt, wenn du das in einem Land wie, ich weiß nicht, Norwegen oder so wirst produzieren, wo es halt mega viel Wasser und sagen wir Wind gibt, dann ist es eigentlich, dann lohnt es sich schon, dann ist es mega umweltfreundlich.
Mhm.
Aber das ist auch schon ein paar Jahre her, als ich das gelesen habe.
Nein, das ist wirklich eigentlich ein guter, interessanter Ansatz, weil eben, man hört es mega oft, dass es irgendwie sagt, ah, ja, vor allem die Batterieproduktion, schlussendlich ist dann ein elektrisches Auto eh viel weniger umweltfreundlich als ein Benziner oder ein Dieselverbrenner, weil eben, vor allem wegen der Batterien, oder unter anderem, weil es zum Beispiel sagt, ah ja, der Strom, das ist ja dann nachher eh Kohlestrom oder was weiß ich was. Ich habe aber tatsächlich ein paar Fakten und so rausgelesen, um das so ein bisschen versuche, möglichst objektiv so ein bisschen zu beurteilen. Nicht irgendwie, dass ich jetzt eine Agenda oder so pushen, aber einfach, dass ich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen versucht, das so ein bisschen mit Zahlen zu vergleichen.
Ja.
Und zwar ist es so, dass von einem elektrischen Auto werden, also so durchschnittlich, vor allem so bei grösseren elektrischen Autos wie bei einem Tesla oder so, werden so durchschnittlich etwa 17 Tonnen CO2 für ein produziertes Auto ausgestoßen. Und bei einem Benziner ist es etwa 7 Tonnen durchschnittlich. Das heisst, man hat schon einen einiges höheren Fußabdruck bei der Produktion von einem elektrischen Auto. Also von dem her, es ist schon richtig, der Ansatz. Vor allem eben wegen dem Lithium, wo vor allem in Südamerika geschürft wird, oder Kobalt, vor allem in Afrika, da gibt es natürlich auch so viele so Kontroversen, wie zum Beispiel, dass Kobalt viel unter Kinderarbeit geschürft wird und dann halt so sehr ja, dreckig, sagen wir mal, in unseren Alltag gelangt. Und das ist halt nochmal ein anderes Thema. Aber wenn es jetzt rein um den ökologischen Aspekt geht, dann kommt dann eben noch dazu, ah ja, von wo kommt der Strom von diesen Autos, kann das unser Strom jetzt überhaupt stemmen? Und ich kann es also mal mit dem Beispiel USA gehandeln, weil in den USA hat es halt auch recht viel Kohlekraftwerke und sonstige Sachen. Mhm. Also nicht unbedingt sehr der sauberste Strom, wie jetzt in Norwegen und so, wie du gesagt hast, oder in der Schweiz ist es eigentlich auch nicht schlecht, was wir hier an erneuerbare Energiequellen haben. Und eben, ein Verbrenner hat etwa einen jährlichen Ausstoß. Wenn man jetzt mit einem Durchschnitt von etwa 19.000 km pro Jahr rechnet für einen Verbrenner, kommt man auf einen jährlichen Ausstoß von etwa 5,2 Tonnen CO2. Das heisst, die durchschnittliche Lebensdauer von einem Verbrenner hat nachher etwa 50 Tonnen CO2, die ausgestoßen werden. Und bei einem elektrischen Fahrzeug ist es eigentlich per se null, weil du halt nicht Benzin verbrennst und nachher einen Abgas ausstoßt. Da kommt halt eben noch dazu, Strom, respektive Benzinherstellung, sagen wir mal. Bei der Benzinherstellung hast du als Öl, das muss gebohrt werden, dann gibt es Raffinerien, die verschiedene Benzinarten herstellen, oder halt eben Benzin, Diesel, was weiß ich was. Und allein die Raffinerien, die das Öl verarbeitet, die stoßen täglich etwa 776 Millionen Tonnen CO2 aus. Macht etwa 280 Milliarden Tonnen pro Jahr. Uff, und ich meine, logisch, das wird Öl wird nicht nur für Benzin gebraucht. Aber eben, ich bin jetzt nur noch beim Beispiel USA, etwa 70% vom geförderten Öl wird für die Transportation nachher verarbeitet. Und von der Transportation machen etwa 65% die Autos aus. Das heisst, du hast ein bisschen weniger als die Hälfte vom ganzen Öl, wo es nicht nur schlussendlich zu den Autos geht und dann nachher als Benzin verbrannt wird. Ja, also es sind jetzt vielleicht ein bisschen viele Zahlen gewesen, aber eben, dass man sich so das ein bisschen vorstellen kann. Kombiniert mit dem, eben mit dem Ausstoß, also verglichen mit dem Ausstoß von Stromquellen, auch wenn es nicht unbedingt sehr super Stromquellen sind, ist es trotzdem nach etwa, also sagen wir mal, es sind glaube ich in den USA 2 Tonnen, habe ich das gelesen, 2 Tonnen pro Jahr durchschnittlich umgerechnet von dem Strom, der gebraucht wird, wo ein elektrisches Fahrzeug schlussendlich an CO2 eben durch die Stromquelle ausstoßt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das, wenn man das halt aufrechnet, kommt man nach etwa 6 bis 24 Monaten auf einen effizienteren Verbrauch von einem elektrischen Fahrzeug als von einem Verbrenner. Und auch mit dem ineffizientesten elektrischen Fahrzeug, was momentan gibt, was ist der Porsche Taycan, wenn das noch aktuell ist, ich bin nicht sicher, ob es mittlerweile schon andere gibt, mit dem, sagen wir mal, dreckigsten, mit der dreckigsten Stromquelle sozusagen, wird man nach etwa 2 Jahren effizienter fahren als mit dem effizientesten Verbrennungsmotor, wo in einem Mitsubishi Mirage, das kann natürlich auch sein, dass es mittlerweile wieder outdated ist, weil ich weiß nicht, wie schnell und wie viele Innovationen es da mittlerweile gibt. Mhm. Also eben auch der wird irgendwann nach etwa 2 Jahren wird der effizienter fahren umgerechnet wegen der Benzinkosten, also wegen der Benzinverbrennungen und wegen dem Strom, der gebraucht wird. Macht das Sinn?
Ja. Also würde ich sagen, dass eigentlich die kritische Stimme, die behauptet, dass Elektroautos eigentlich schlechter sind zum Herstellen, die haben eigentlich recht.
Mhm.
Aber sie haben wie das Richtige rausgepickt.
Genau.
Es aus der ganzen Gleichung.
Genau. Der Punkt verliert sich irgendwie eben so ein bisschen, wenn man dann eben das so vor allem hochrechnet und dann sagt, aber ja, und die Herstellung ist viel schlechter, weil das braucht schlussendlich mehr und unser Stromsystem und bla bla bla. Aber eben rein von den Zahlen, und ich habe jetzt zum Beispiel USA gemacht, das ist natürlich nur ein Land auf der Welt, wo halt eben, ich weiß nicht, ob es das optimale Beispiel ist, aber sie haben, also vielleicht ist es nicht schlecht, weil sie haben viel Kohlestrom und sonstige Sachen und darum sind sie auch schon eher CO2-lastig. Aber wenn sie dort schon genug, wenn man dort schon sieht, dass ein Elektroauto effizienter ist, dann würde ich jetzt mal sagen, kann man davon ausgehen, dass es eben vor allem in Ländern wie der Schweiz oder so, oder eben in Norwegen, oder das ist vor allem, glaube ich, in Europa, meistens ist man besser dran. Also sagen wir eben, ist es einfach zu debunken, dass die Leute sagen, ja, es ist schlecht, weil der Strom ist dreckig und die Autos stoßen wegen der Batterien mehr CO2 aus, wenn sie hergestellt werden. Macht das Sinn?
Ja, mal.
Ja. Und eben, ich meine, das ist eine Debatte, wo es noch lange begleiten wird. Eben, wenn wir jetzt, als ich vorher auf das Thema komme, habe ich gesagt, in Formel 1 haben sich überlegt, ja, wenn bis dann und dann werden wir auch noch elektrische Autos fahren und es gibt immer mehr Subventionen für Leute, die elektrische Autos kaufen. In der Schweiz glaube ich auch, bin jetzt sogar nicht ganz sicher, vor allem in den USA. Und ich meine, jetzt, glaube in Kalifornien ist das gewesen, wo sie also gesagt haben, ja, bis dann und dann werden wir irgendwie nur noch elektrische Autos haben. Ja. Das ist etwas, was uns weiterhin begleiten wird. Und ich meine, gleichzeitig die Autoindustrie mit Verbrennungsmotoren, das sind ja, also eben, ich meine, wo die Autoindustrie so in den 20er Jahren so richtig ins Laufen gekommen ist, das ist das, wo so wirklich die ersten wirklich Flussbandarbeiten entstanden sind, wo das ja so ein bisschen prägt haben bis heute. Die haben so viele Jahre eigentlich Erfahrung und Elektroautos gibt es noch nicht so verrückt lange so viel, wie jetzt, keine Ahnung, eben Beispiel Tesla, wo ja wahrscheinlich am bekanntesten ist, oder halt auch sonst irgendwie Hersteller wie Fiat, wo jetzt ihre Elektroautos eher machen, haben halt einfach viel weniger Erfahrung, was das anbelangt, vor allem was die Massenproduktion von diesen Autos anbelangt. Und ich habe das Gefühl, wenn man dort natürlich halt auch besser wird, dann wird es einfach irgendwann einfach wird der Abstand von der Effizienz einfach noch grösser, habe ich das Gefühl. Und darum finde ich es eben auch wichtig, dass man das wie weiterverfolgt. Also das ist meine persönliche Meinung. Dass man halt auch sieht, ja, das ist wahrscheinlich der Weg, wo wir irgendwann in unsere Zukunft gehen werden.
Ja, das glaube ich auch. Aber momentan geht es halt doch nur einen grossen Widerstand. Was ich will jetzt auch zum Beispiel Formel 1, wo elektrisch wird, das wird auch bei vielen Fans wird das ein bisschen wahrscheinlich kritisch angeschaut.
Definitiv, ja.
Und wenn man jetzt anschaut, dass das CO2-Gesetz, das ist auch abgelehnt worden.
Mhm.
Da geht es ja auch um Elektroautos und Subventionen für die Elektroautos.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob Subvention das richtige Wort ist, aber
ja, versteht sich, jawohl.
Ja. Aber ich meine, sagen wir mal, der Konsensus von der Autoindustrie ist ja wirklich, dass richtig elektrische Autos geht.
Mhm.
Weil Volvo und VW haben ja grosse Schritte gemacht.
Mhm.
Und VW ist ja auch der Hauptsponsor oder zumindest ein grosser Sponsor von der EM und die uns auch ihre Elektroautos promoten.
Genau, ja. Und ich meine, VW ist ja sonst schon ein mega riesen, was mega viel nicht wissen, ist, dass VW ja viel mehr als nur VW ist.
Mhm.
Das habe ich glaube schon mal, das haben wir, glaub, schon mal in einer Episode, also das habe ich glaube schon mal in einer Episode kurz angesprochen. VW ist wirklich alles. Mhm. So viele andere Marken sind noch unter VW und es wird eben auch noch so viele andere Marken betreffen. Ich meine, bei Porsche, die haben ja auch ihre Porsche mit dem Porsche Taycan, die auch ihres, es ist zwar auch ihres Luxus-Elektroautos und ein Sportwagen, aber trotzdem, es gibt immer mehr von denen und sie werden immer mehr Anklang finden. Und es ist eine Umwälzung, das stimmt. Und es wird sehr viele Leute geben, die halt einfach auch wahrscheinlich aus Prinzip noch gerne Benzinverbrennungsautos haben. Ich meine, ich finde sie auch cool in vielen Hinsichten. Und ich meine, wenn ich so Formel 1, die Motoren und so, was die alles haben, das ist, oder so Rallye-Autos zum Beispiel, finde ich halt auch etwas mega Cooles. Aber gleichzeitig eben, man sollte vielleicht auch so ein bisschen offen auf das hinzugehen können und das weniger so versuchen zu sagen, ah ja, aber das ist schlecht, weil und das und dann aber nachher nicht vielleicht mal zu vergleichen und dann sehen, aber das ist vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Man braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Sage ich jetzt mal so salopp. Und es wird dann irgendwann wahrscheinlich sich einpendeln.
Mhm. Ja, glaube ich auch. Irgendwann wird vielleicht irgendein AMG ein Oldtimer sein und alle drehen sich um, oh wow, ein Verbrenner.
Genau, ja. Wer weiß, vielleicht wird es wirklich mal so sein.
Schon lustig.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, von meiner Seite wäre das von den Themen her gewesen.
Hey, ja, ich habe noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Halt einfach so kurze Fragen. Es hat ja mal einen Schweizer Fahrer in der Formel 1 gegeben, der Buemi.
Mhm.
Und ich habe gemeint, der ist in die Formel E gegangen.
Ja.
Ist der immer noch
dort? Soweit ich weiss, ist der im... Also zumindest das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war in Formel E gewesen, jawohl.
Okay.
Jawohl, er fährt bei Nissan E-Dams.
Okay.
Ja.
Dann noch etwas anderes. Das ist jetzt vielleicht völlig komisch, was ich sage, ich weiß, ob das so ist. Bei der Formel E kann das sein, dass wenn sie, also das ist glaube ich so, dass wenn sie so bremsen, dann wird die Batterie wieder aufgeladen, oder?
Mhm. Genau.
Okay.
Das ist ja bei Formel 1 eigentlich auch so. Das ist das Kehrsystem, das wird eben auch vor allem durch rekuperierende Bremsen und die halt eben die kinetische Energie, die das gewonnen wird, wird das aufgeladen. Und das ist beim Formel E genau auch so. Also das ist eigentlich fast in den meisten Elektroautos heutzutage so.
Ja.
Und das ist eben auch... Das, ja.
Das heisst, wie das, wenn du Strecken hast bei der Formel E, wo so lange Geraden haben und nicht so viele Kurven haben, dann ist das wie schwerer halt eine Strategie zu finden. Also wenn du jetzt mit mega vielen Kurven hast, wo immer wieder musst abbremsen.
Mhm.
Das ist ein einfacher...
Ich gehe jetzt mal so ein bisschen davon aus, also ich weiß nicht, ob man das so direkt kann sagen, weil gleichzeitig muss man nachher auch wieder Strom brauchen, um den Kurs raus beschleunigen. Und ich meine, ich bin kein Fahrer, ich weiß nicht, wie das wirklich ist, dass, wie man mit dem, also ich habe mich jetzt noch nicht so, ich habe mich nicht exakt mit dem auseinandergesetzt, wie das wirklich, ja, wie genau man da wirklich fahren muss.
Hey.
Aber es kann schon sein, dass das eben von der Strecke halt auch sehr unterschiedlich sein kann.
Ja, und dann noch etwas anderes. Vorhin, wo du ein bisschen von der Grand Prix erzählt hast, habe ich mich gefragt, ob es echt mal einen Schweizer gegeben hat. Also, das Rennen in der Schweiz.
Ja.
Und ich bin jetzt da vorhin gegoogelt und habe gesehen, ja, hat es gegeben.
Mhm.
Und zwar hast du erst mal 1934 und dann hat es 16 Mal gegeben und als letztes ist es 1982 gehalten worden.
Ja, es ist ein bisschen... Schon wieder ein Zeitchen her. Wo war das genau? Mhm. Ich weiss jetzt auch nicht genau.
Das war in Bremgarten.
Bremgarten, ja.
Ja. Glaub.
Ja, das kann gut sein.
Bremgarten. Swiss Grand Prix. Ja, was? Es hat mal einen Swiss Grand Prix in Frankreich gegeben.
Aha, okay. Ah. Das habe ich jetzt nicht gewusst.
Ah, wow, der ist effektiv in Frankreich.
Und der hat Swiss Grand Prix geheißen?
Ah, I see. Von 1934 bis 1939, nein, von 1934 bis 1954 war er in der Schweiz gewesen, in Bremgarten. Und nachher 1982 war er in Frankreich gewesen.
Hm. Okay. Ja. Aber ich habe etwas gelernt. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst.
Ja. Mal?
Cool. Ja.
Mal ist das spannend gewesen.
Ja. Aber wenn ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen drunter und drüber gewesen, ab und zu. Aber ich hoffe, es trotzdem eigenmassen den Faden können behalten beim Zuhören.
Ja, vor allem das mit der Formel E habe ich recht spannend gefunden, weil da habe ich noch einiges dazu gelernt.
Mhm. Eben, es ist halt so ein bisschen, viele Leute wissen nicht wirklich etwas über Formel, also wissen weniger über Formel E. Und eben, dass es wirklich so grundsätzlich recht unschuldig ist zu Formel 1.
Aber ich habe gerade gedacht, das ist auch Formel 1 mit Elektro.
Genau, das denken mega viele Leute. Und das ist aber schon, es hat recht, also es hat so einige Unterschiede, wo das wirklich, also eben, ja, wo das unterscheidet. Und viele Leute sind dann eben so ein bisschen, Formel E, Elektroauto, das tönt komisch, das ist weak, haha, voll nicht lustig. Also eben voll lustig, aber ich schaue es nicht, weil das ist doch blöd. Aber es ist eigentlich noch cool, finde ich, eben, wie das wie anders es halt wirklich ist.
Ja. Voll.
Das heisst, da wären wir langsam eigentlich am Ende von der Episode angegangen. Oder hast du sonst noch irgendwie eine offene Frage oder so?
Nein, das wäre es eigentlich von mir.
Gut.
Ja, und so würde ich sagen, ja, danke vielmals für deine Ausführungen.
Ja, sehr gerne. Danke vielmals für dein aufmerksames Zuhören und natürlich an unsere Zuhörer auch. Danke schön für alle, die es bis hier geschafft haben.
Wir sind stolz auf euch.
Genau. Ja. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei der 15. Episode.
Ja, bis dann.
Bis dann. Ciao, tschüss. Zusammen.